Breitbandbesprechung.
Alan Turing, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Dieser Alan Turing hatte bereits 1936 den Computer als universale Rechenmaschine mit einem Papiermodell auf ihren logischen Begriff gebracht. Gebaut aber wurde der erste frei programmierbare Computer erst nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar von John von Neumann und seinem Team.
Ja, und der Maniac, wie die Maschine genannt wurde, bildet die Keimzelle unseres heutigen digitalen Universums. Ihre Geschichte hat der amerikanische Wissenschaftshistoriker George Dyson aufgeschrieben und unser George Dyson hat die Geschichte aufgeschrieben und unser Kritiker Philipp Albers, der hat diese Geschichte gelesen. Und erste Frage an Philipp, wie geht Dyson seine Geschichte des Computers an?
Ja, also das Buch heißt ja Turing's Cathedral, aber anders als der Titel suggeriert, steht nicht Alan Turing im Mittelpunkt des Buches, sondern der aus Ungarn stammende amerikanische Mathematiker John von Neumann und sein Electronic Computer Project am Institute for Advanced Study in Princeton. Und Dyson geht es dabei aber nicht nur darum, die technische Entwicklung des Computers darzustellen, sondern er beschreibt in ausführlichen biografischen Skizzen auch das Tableau des beteiligten Personals sowie die institutionellen Verflechtungen, vor allem zwischen Wissenschaft und Militär während des Zweiten Weltkriegs und dann auch in den Folgejahren im Kalten Krieg. Und von Neumann versammelte eben ab 1946 in Princeton so die fähigsten Mathematiker, Physiker und vor allem auch Ingenieure, Elektroingenieure seiner Zeit, viele von ihnen exilierte Europäer, um eine Maschine zu bauen, die für den Bau der Wasserstoffbombe benötigten, sehr komplizierten Rechnungen eben schnell und zuverlässig durchführen konnte.
Was war denn das Neue oder das Besondere an von Neumanns Entwurf eigentlich?
Ja, die wichtigste Neuerung des Maniac war, dass er im Unterschied zu vorherigen Rechnern, also da gab es eine ganze Reihe von Rechnern, die schon gebaut wurden, aber der Maniac verfügte als erster über einen RAM-Speicher, also ein Random Access Memory, in dem gleichermaßen Daten und Programmbefehle gespeichert wurden, beide digital kodiert als Nullen und Einsen. Und damit fiel eben die Unterscheidung zwischen Daten und Software oder, wie Dyson das sagt, die Unterscheidung zwischen Zahlen, die etwas bedeuten und Zahlen, die etwas tun. Also der Rechner konnte sozusagen im Prozess auch seine eigenen Instruktionen dann zum Beispiel verändern oder bearbeiten. Und die Grundstruktur des Maniac mit seinen vier Komponenten, nämlich einer Recheneinheit, einer Steuereinheit, eben dem RAM-Speicher und einer Schnittstelle für die Ein- und Ausgabe, findet sich eigentlich bis heute in jedem Computer und ist deshalb auch unter dem Namen von Neumann-Architektur in die Computergeschichte eingegangen.
Und wie muss man sich den Maniac nun genau vorstellen?
Ja, das Gerät war ein Röhrenrechner. Der Transistor war Ende der 40er gerade eben erst erfunden worden und wurde noch nicht eingesetzt. Alle Schaltungen wurden also durch über 3400 Elektronenröhren realisiert, die auch gerne mal ausfielen. Der RAM-Speicher bestand aus 40 Kathodenstrahlröhren, die jeweils über eine Matrix von 32 mal 32 Bits, also 1024 Bit, verfügten. Und insgesamt hatte der Speicher damit eine Kapazität von so gerade mal 5 Kilobyte. Aus heutiger Perspektive natürlich sehr, sehr wenig.
Genau.
Und Daten und Programmcode wurden mit Lochkarten in den Speicher geladen, die auch zur Ausgabe der Ergebnisse eingesetzt wurden. Und die ganze Anlage war so 2,5 Meter lang, 1,80 Meter hoch, 60 Zentimeter breit, wog knapp eine halbe Tonne und benötigte eine riesige Klimaanlage zur Kühlung, die auch gerne mal vereiste und dann zu Ausfällen führte.
Und wozu wurde der Computer genau eingesetzt dann?
Ja, während Turing eben in Bletchley Park mit dem Colossus vor allem sich am Knacken der deutschen Enigma-Codes darum kümmerte, ging es beim Maniac um die Berechnung von Kernexplosionen und Druckwellen. Und diese sehr komplexen Gleichungen, die oft mehrere Wochen berechnet wurden und Millionen von Lochkarten als Ergebnis ausspuckten, die waren eben ganz entscheidend wichtig, um wirklich die Entwicklung einer funktionsfähigen Wasserstoffbombe voranzutreiben. Von Neumann war von Anfang an sehr eng in das Manhattan Project in Los Alamos eingebunden, also die Entwicklung der Atombombe und dann später der Wasserstoffbombe. Und auf der Maschine liefen aber auch andere Programme. So gab es zum Beispiel eine Gruppe von Meteorologen, die dort numerische Modelle entwickelt hat, um Wettervorhersagen zu produzieren und langfristige Klimaentwicklungen auch zu simulieren. Und auf dem Maniac wurde eine der ersten 24 Stunden Wettervorhersagen berechnet. Dann ein anderes Projekt war Evolutionsmodelle, die anhand von virtuellen Organismen durchgerechnet wurden. Astrophysiker versuchten, dem Lebenszyklus von Sternen auf den Grund zu kommen. Und das eben alles in diesen 5 Kilobyte Speicher. Der Maniac lief so ungefähr 8 Jahre und wurde 1958 abgeschaltet. In der Zwischenzeit wurden aber parallel an anderen Einrichtungen Kopien und Weiterentwicklungen dieser Maschine gebaut, weil alles auch sozusagen Open Source geteilt wurde. Also es wurde damals nichts patentiert. Und darunter auch eben 1952 von IBM der 701, der als erster kommerziell erfolgreicher Computer gilt. Und da war auch von Neumann tätig, der IBM beraten hat.
Nun reden wir hier über ein Buch, Turing's Cathedral, der Name nochmal, wo das eben alles nachzulesen ist, was du jetzt hier beschrieben hast. Wie ist das Buch geschrieben? Wie liest sich das?
Ja, George Dyson schreibt sehr dicht und sehr persönlich. Es geht da nicht nur um technische Dinge. Sein Vater, der Physiker Freeman Dyson, war seit Anfang der 50er in Princeton tätig. Also Dyson ist sozusagen auch selber irgendwie Erbe oder in diese Geschichte involviert. Und er hat viele der Beteiligten eben noch persönlich interviewen können. Und da zitiert er auch ausführlich aus diesen Interviews. Und man erfährt eben nicht nur die technischen Details, die dahinterstehenden Konzepte, die Probleme bei der Umsetzung, sondern ebenso viel auch so über die Persönlichkeiten, über auch die Ticks dieser genialen, aber teilweise auch sehr verschrobenen Wissenschaftler, über die Atmosphäre am Institute for Advanced Study, über das Zusammenleben in Los Alamos und natürlich auch über die ganzen Exilgeschichten und den politischen Kontext. Und das ist alles sehr spannend und lebendig geschrieben. Manchmal führt aber diese Verflechtung der Biografien mit den technischen Entwicklungen so zu etwas weitschweifigen, detailverliebten, da meandert das so ein bisschen hin und das ist so manchmal etwas weitschweifig geraten. Und inhaltlich würde ich sagen, dass in seinem Fokus auf den Princeton-Computer so bestimmte Vorläufer wie der ENIAC und auch Parallelentwicklungen wie im Turing's Colossus so ein bisschen aus dem Blick geraten. Auch Konrad Zuse kommt nur sehr am Rande vor.
Aber das klingt dennoch so, wie du es beschreibst, so ein bisschen, als wäre es ein Buch nur für Computerhistoriker oder nur für Computerliebhaber. Oder ist es auch was für ein breiteres Publikum?
Ja, also das Buch richtet sich eigentlich schon an ein breiteres Publikum, ist aber durchaus anspruchsvoll geschrieben. Also es kommen da zwar keine mathematischen Formeln oder jetzt Softwarecode vor, der abgedruckt wird, aber es werden eben doch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Themen und Durchbrüchen behandelt, von der Atomphysik über Details, von mathematischer Logik bis hin zu Genetik, Entdeckung der DNA und so weiter. Und da ist so ein gewisses Vorverständnis und Interesse für diese Themen doch sehr hilfreich. Und wenn man sich da aber ein bisschen einfuchst, dann ist dieses Buch wirklich sehr erhellend, wenn es darum geht, so die technische Revolution, die dieser Computer mit seinen gerade mal 5 Kilobyte Speicher ausgelöst hat, eben wirklich auch in ihren Konsequenzen zu verstehen.
Unser Kritiker Philipp Albers zu George Dysons Buch Turing's Cathedral, das es bislang leider nur in Englisch gibt.